99 Affen – Ideen für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe meines Podcasts. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die auf den letzten Podcast hin geschrieben haben, wo sie leben möchten, wie sie leben möchten, wie sie sich wirklich unsere Zukunft auch wünschen und vorstellen. Denn wir hatten ja beim letzten Podcast gesagt, dass immer, wenn wir an die Zukunft denken, wir sie verändern. Und das gibt uns auf der einen Seite eine Verantwortung, auf der anderen Seite aber auch eine Mitgestaltungskraft, die wir auch nutzen sollten. Und ich habe es gesammelt und werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn wir den Livestream machen. Ihr werdet aber auf alle Fälle hier im Podcast und auch nächste Woche und wahrscheinlich als Beitrag bei YouTube auch nochmal informiert, wenn ihr mitmachen möchtet. Je mehr mitmachen, desto besser. Heute aber jetzt die versprochene Folge über dieses ganz, ganz spannende Thema. Und zwar die inzwischen schon wirklich fast berühmten Telepathy Tapes. Ein Podcast von einer Kollegin, einer Dokumentarfilmerin, die auf Basis von einem Podcast, den sie selber gehört hat, so inspiriert war, dass sie dieses Thema angefangen hat zu verfolgen und wollte da gerne einen Dokumentarfilm draus machen. Und daraus ist jetzt der Nummer 1 Podcast geworden, und zwar weltweit. Und das will schon was heißen. Sie hat sogar Joe Rogan überholt, der in den USA weltweit einen der größten oder umsatzstärksten oder reichweitenstärksten Podcasts der Welt hat. Ich möchte gerne ein bisschen was darüber erzählen, was das ist, warum das was Besonderes ist oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht ist das gar nicht so besonders ungewöhnlich, zumindest nicht für uns. Aber dass mich das sehr freut, dass das jetzt angekommen ist, auch im Allgemeinen, also im Mainstream-Bewusstsein, dass es wesentlich mehr gibt und das Bewusstsein eben wahrscheinlich die Grundlage für alles ist und nicht die Folge von etwas. Und ich möchte gerne auch natürlich darauf eingehen, was das für uns konkret heißt, also für unser Leben und auch was das für die physischen Veränderungen, die wir vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren durchmachen werden, vielleicht was das damit zu tun hat. Also ein ganz spannendes Thema. Ich möchte dieser Folge zwei Überschriften geben. Nämlich einmal, dass eine Allverbundenheit oder eine Verbundenheit mit allem etwas ganz Reales ist. Das ist nicht nur eine schöne philosophische oder spirituelle Idee, so dieses All-Eins-Sein, dieses All-Verbunden-Sein, sondern es ist eine Realität, nicht nur eine quantenphysikalische Realität, da ist es sowieso so, dass wir keine Grenzen haben, sondern dass wir nur noch Felder haben, die aufeinander wirken oder nur noch Wirkwahrscheinlichkeiten oder Ereigniswahrscheinlichkeiten, aber auch im Großen dieses Feld aus Bewusstsein, dieses Field of Consciousness, dieses Universal Consciousness, dass das wirklich eine Realität ist, an die wir andocken können. Wir können uns trennen und wir können uns auch verbinden. Das ist das eine, was ich drüber schreiben würde, also Interconnectedness is real, also Verbundenheit, Allverbundenheit ist ganz real. Und das zweite ist die Frage, sind wir nicht alle telepathisch? Also ist das nicht etwas relativ Normales? Was wir selten nutzen, aber was relativ Normales. So, jetzt kurz zu der Geschichte von den berühmten Telepathy-Tapes. TT nenne ich es jetzt einfach nur, weil ich sonst das immer aussprechen muss. Das ist ein bisschen mühsam. Das hat als Podcast gestartet, und zwar von der Kollegin Kai Dickens. Das ist eine Filmemacherin, eine Dokumentarfilmemacherin, die sagt selber von sich, sie ist relativ kritisch gewesen, also nicht sehr spirituell, sondern eher, sie hat sehr viele Filme über soziale Themen gemacht, sie ist sozial sehr engagiert. Und sie hat eines Tages im Zuge einer Recherche für eine neue Idee, die sie hatte, selber einen Podcast gehört, und da war der Gast, die interviewt worden ist, die Neurowissenschaftlerin Dr. Diane Hennessy-Powell. Frau Hennessy-Powell war lange in Harvard und, soweit ich weiß, auch Stanford, also so die renoviertesten Universitäten, die USA zu bieten hat, und hat sich interessanterweise mit einem etwas abseitigen Thema beschäftigt. Und es hat auch tatsächlich ihrer Karriere nicht besonders gut getan. Also sie hat es auch an einer Stelle ist ihr die Lizenz entzogen worden Und sie hat sie dann wiederbekommen, weil sie nachweisen konnte, dass das Buch, was sie geschrieben hatte, streng wissenschaftlichen Kriterien entsprochen hat. Aber nichtsdestotrotz, sie hat irgendwann gesagt, sie ist müde und sie geht in Rente, weil sie einfach diesem Druck auch nicht mehr standgehalten hat und das auch nicht mehr wollte. Also es ist jetzt kein Bereich in der Wissenschaft, der sehr mit offenen Armen willkommen geheißen wird, sondern das ist halt wieder wie immer etwas, wenn es neu ist, wird es erst bekämpft und dann sagt man, okay, es entspricht nicht dem Normalen. Und irgendwann, wenn es dann Mainstream ist, inzwischen sagt man, man hat es schon immer so gesagt. So. Und sie war eben sozusagen Pionierin von diesem Bereich und dadurch hat sie ganz schön viel Gegenwind bekommen, der sie auch persönlich schon auch geschwächt hat. Jedenfalls hat Frau Kai Dickens hat diesen Podcast-Beitrag gehört mit der Frau Paul, Dr. Paul, in der Frau Paul darüber erzählt hat, dass sie forscht über sehr ungewöhnliche Fähigkeiten von Menschen mit Autismus, die nicht verbal sind. Das ist also eine sehr, sehr starke Form von Autismus. Und ich weiß nicht genau, wie sie das kommuniziert hat, aber sie hat halt erzählt, dass sie immer wieder von Eltern, betroffenen Eltern mit Kindern, mit autistischen Kindern, Zuschriften bekommen hat, die alle den gleichen Tenor hatten, nämlich, dass die Kinder offensichtlich Gedanken lesen können. Nicht bei jedem Menschen und nicht jedes Kind gleich, aber dass sie Gedanken lesen können. Sie hat dann angefangen, dieses Thema zu untersuchen und kam dann immer mehr drauf, dass sie das tatsächlich bei diesen Kindern, die sie untersucht hat oder mit denen sie gearbeitet hat, dass es keine Savants sind, sondern dass sie offensichtlich Gedanken lesen können. Also dass es sich um etwas anderes handelt. Und das hat sie eben in diesem Podcast erzählt und das fand Kai Dickens unglaublich spannend und hat den Kontakt mit ihr aufgenommen und hat das als nächstes Projekt. Sie hat gedacht, okay, das packt mich total. Und dann hat sie sich da ganz stark eingelesen und hat Frau Paul begleitet bei den Studien, die sie gemacht hat. Das heißt, Frau Paul ist zu den Familien hingefahren und die haben Tests gemacht mit den Kindern oder mit den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen und haben das überprüft. Die Tests waren meistens so, dass die Bezugsperson dessen oder deren Gedanken die Kinder offensichtlich lesen konnten, in einem anderen Raum war und denen wurde irgendeine Zahl gezeigt, also ein Kärtchen mit einer Zahl oder ein Bild. Und sie haben sich es einfach angeschaut und das Kind oder der Jugendliche im anderen Zimmer hat dann mithilfe eines Buchstabenpads, also das ist ein Bild mit Buchstaben und nicht-verbale Menschen oder Kinder können dann auf die einzelnen Buchstaben deuten und so wird das halt buchstabiert oder mit einem iPad dann geschrieben, was die andere Person gesehen hat, welches Bild, welche Zahl. Also das so die ganz einfache Version von dieser Studie, diesen Tests. Und Frau Paul sagt, dass die meisten Kinder zwischen 95% bis 100% Trefferquote haben. Das ist unglaublich groß. Und aus diesem Begleiten wurden Videos und der Podcast und ich weiß nicht, ob es daraus wirklich auch den geplanten Dokumentarfilm schon gibt oder ob das noch in der Arbeit ist, aber es gibt überall, könnt ihr das finden, unter Telepathy Tapes findet ihr Videos davon, Audiomitschnitte und eben auch die Podcasts. Sehr, sehr interessant, sich das anzuhören. Jetzt ging es dann nicht nur darum, dass die Kinder eben oder die Jugendlichen die Zahlen sehen konnten oder die Bilder, sondern es gab ganz verschiedene Fähigkeiten. Es gibt zum Beispiel ein vierjähriges Kind, das Hebräisch und Hieroglyphen lesen kann. Also offensichtlich nicht nur das Bewusstsein von einer Bezugsperson liest, sondern tatsächlich in dieses Feld des Bewusstseins, dieses kollektive menschliche Feld des Bewusstseins andocken kann und dort eben diese Information hervorholt oder rausnimmt. Ein anderes Kind war zum Beispiel, sobald es dann anfangen konnte, eben zu kommunizieren mit diesem Buchstabenpad oder mit dem iPad, haben die Eltern dann ganz erstaunt festgestellt, dass es ganz viel Wissen über Harry Potter hatte. Und das hatten natürlich noch nie eins von diesen Büchern gelesen. Es stellte sich raus, dass es die Schwester hat die ganzen Bücher gelesen, war ein großer Fan. Und der Junge hat sozusagen über das Bewusstsein der Schwester diese Bücher co-gelesen und wusste dann eben alles über Harry Potter. Was ich hier gerne mit euch besprechen oder beleuchten würde, sind drei Punkte. Also zum einen, mich erstaunt es jetzt nicht besonders und ich wahrscheinlich die meisten von euch auch nicht. Also sagen wir mal, ich glaube, die, die mir hier zuhören und mit mir Theta zusammen machen oder selber Heiltechniken machen, ich glaube nicht, dass wir so erstaunt sind, dass das möglich ist oder wie das möglich ist, sondern es ist tatsächlich eher so ein, okay, es wird bekannter, das geht nicht nur mir so oder es interessiert nicht nur mich, sondern es ist irgendwie anscheinend etwas, wie gesagt, Nummer 1 Podcast auf der Welt, was ganz viele Menschen plötzlich anspricht. Denn dass es so etwas wie Remote Viewing zum Beispiel gibt oder eben, dass man aus dem Feld lesen kann, dass man channeln kann, dass man Vorhersagen für die Zukunft machen kann, ist ja jetzt nichts Neues, muss man sagen. Also es ist ja noch nicht so, dass all diese Sachen noch nie in der Menschheitsgeschichte vorgekommen wären, sondern das war halt immer nur so episodisch. Also mal eine Person war sehr begabt und ja, und dann hat man halt gesagt, das ist halt was ganz Besonderes. Und ich tue ja auch nichts anderes, als aus dem Feld auszulesen, wenn ich sage, okay, ich gucke mir mal die Energie von einem Jahr oder von einem Monat an oder von jemandem, Klientin oder Klient. Es gibt halt ganz verschiedene Zugänge dazu, also wie bei den Kindern aber auch. Es ist nicht alles gleich, sondern die einen haben diese Fähigkeiten mehr, die anderen haben diese Fähigkeiten mehr. Also es ist jetzt nicht immer, dass das alles nur eine Fähigkeit ist, die halt bei diesen Kindern, Jugendlichen einfach da ist, sondern es sind halt verschiedene Zugänge zu diesem kollektiven Feld. Und das ist bei uns auch so, also mit etwas Training und ein bisschen Interesse dran, kann jeder oder jede das lernen, aus meiner Sicht oder Erfahrung. Sich zu öffnen und ein bisschen mehr aus dem Feld auszulesen. Also so erstaunlich finde ich das jetzt nicht. Es ist aber erstaunlich, dass es jetzt eben auf so einen Nerv trifft offensichtlich bei so vielen, dass wir so das Gefühl haben, wow, krass, da ist noch viel, viel mehr. Und das sind wirklich ganz besondere Fähigkeiten, die aber offensichtlich viele Kinder haben oder viele Jugendliche. Und es ist ja auch so, dass wir aus unserem persönlichen Leben ja auch immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass das funktioniert. Wir denken an jemanden, und das Telefon klingelt. Und letztens war es ganz lustig. Vor 1,5 Jahren, als wir umgezogen sind, bin ich durch unseren Stadtteil gelaufen. Wir haben so eine kleine Einkaufsstraße. Und das sind so ungefähr 100 Meter. Und ich bin so aus der Sparkasse rausgekommen und habe so bei mir gedacht, das wäre doch schön, eine Pflanze für den Treppenabsatz oben zu haben, fürs Treppenhaus. So etwas Schönes, wenn man nach Hause kommt, was einen begrüßt. Und ungelogen, 4 Schritte später bin ich an so einen Stand gekommen von einer politischen Partei und es war, glaube ich, Muttertag an dem Tag. Und mir hat einfach einer von den netten Herren da an dem Stand eine ganz hübsche, ich weiß nicht genau, wie die jetzt die biologische Bezeichnung ist, aber so eine Fettpflanze. Und das sind die mit, also Geldbaum heißen die im Chinesischen, ich weiß nicht genau, was der korrekte Name ist. Hat mir eine ganz wunderhübsche, blühende Pflanze, hat mir die einfach in die Hand gedrückt. Und ich musste wirklich lachen, weil ich gedacht habe, na, das ging schnell. Das war wirklich 10 Meter ungefähr. Und letztens mit dieser Geschichte im Kopf, ich bin zum Einkaufen gegangen und habe gerade an diese Sache gedacht, weil ich dachte, ich möchte das in einem Podcast auch mal erzählen, wie schnell das gehen kann. Und natürlich haben wir eine Interaktion mit unserer Umwelt. Also wir haben auf ganz vielen Ebenen eine Interaktion mit unserer Umwelt. Eine ganz direkte, wenn ich etwas hochhebe, dann hebe ich es hoch und wenn ich etwas sage, dann hat das eine Wirkung. Wenn ich zum Beispiel bezahlen möchte im Restaurant, dann kommt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter. Also auf diesen Ebenen vollkommen klar, aber eben auch auf diesen was vor Sprache kommt, eben auf dieser Frequenzebene. Und das ist ja, ich habe dran gedacht und schwupps, kam eine Reaktion. Also ich habe überlegt, da mal eine Podcast-Folge drüber zu machen, dachte an diese Geschichte und habe gelächelt bei der Erinnerung dran, komme an meiner ehemaligen Wohnung vorbei und da ist unten eine sehr nette Podologin drin und ich habe das Schild gesehen und habe gedacht, ich muss sie mal anrufen demnächst. Lauf über die Straße und wer kommt mir entgegen? Die nette Podologin. Da musste ich wirklich, wirklich lachen, weil ich dachte, das ist jetzt doppelt gemoppelt. Also okay, ich habe gerade dran gedacht, dass ich etwas darüber machen möchte und habe an die Geschichte gedacht und die Geschichte hat sich exakt genau gleich wiederholt. Das war wirklich schön. Also die Erfahrung machen wir ja sowieso immer wieder, dass wenn wir etwas denken, dass das Telefon klingelt oder dass eben dann jemand vor einem steht innerhalb kürzester Zeit. Und das ist ja das Gleiche. Das ist einfach etwas, was nicht mit den jüdischen Gesetzen jetzt erklärbar ist, also nicht mit ich hebe den Hörer, also ich rufe jemand an und natürlich hebt dann jemand anderes ab, sondern dass es offensichtlich einen Transfer von Informationen gibt, der eben nicht verbal ist. Und auch nicht physikalisch in dem Sinne und auch nicht biochemisch, sondern frequenziell. Und schwupps kommt eine Reaktion im Feld. Und die ganze Idee von der Quantenmanifestation ist ja genau das, dass ich meine Frequenz entsprechend verändere und dann eben auch nach außen sende dadurch und dadurch eine ganz andere Reaktion, also andere Stimmgabeln anfangen zu schwingen. Das ist eigentlich ja auch was sehr Physikalisches. Also dass es das gibt und dass es ein Universal Consciousness oder ein Unified Field oder ein kollektives Bewusstseinsfeld gibt, ich denke, das ist nicht so neu, zumindest sicher nicht für uns. Aber was ich trotzdem sehr interessant fand, ist, dass es so ein Umdenken ist und es gibt drei Punkte, die ich gerne mit euch noch kurz beleuchten würde. Einmal, dass es einfach darauf hinweist, dass Bewusstsein an der Basis der Pyramide ist. Also unsere Idee oder sagen wir Idee von westlicher Physik ist, dass wir eine Pyramide haben und dass ganz, ganz oben erst das Bewusstsein kommt. Also dass ich davor ist halt, ich brauche ein Gehirn, also ich brauche Moleküle und die müssen Organe bilden, also Gewebe und Organe. Und sozusagen die Spitze von der Pyramide ist dann Bewusstsein. Also ohne Gehirn kein Bewusstsein, ohne Körper kein Bewusstsein, ohne Materie kein Bewusstsein. Und das nennt sich Materialismus in der Physik. Im Gegensatz zum Idealismus in der Physik, Idealismus und alle östlichen Philosophien sagen, dass Bewusstsein am unteren Ende der Pyramide ist. Also ohne Bewusstsein keine Materie. Und wenn wir es so rumdrehen, dann wird plötzlich alles verständlich, was da passiert. Andersrum ist es tatsächlich nicht zu verstehen. Also wenn wir die materialistische Sicht haben, physikalische Sicht haben oder Weltsicht haben, dann ist es nicht möglich, weil ja aus dem Gehirn nichts rauskommt, sozusagen im Sinne von physikalischer Kraft. Ja, Gedanken haben eine elektromagnetische Frequenz, aber die ist normalerweise nicht stark genug von der physikalischen Sicht von Materialismus, um irgendetwas zu bewegen oder zu verändern. Wenn wir es rumdrehen und sagen, Bewusstsein ist die Grundbasis für alles, also aus Bewusstsein ist alles aufgebaut und aus Bewusstsein entsteht Materie, dann macht das plötzlich alles Sinn. Dann ist es auch ganz einfach und leicht erklärbar. Und auf gewisse Art und Weise haben wir das im Alltag ja auch, dass wir sagen, okay, alles, was in eurem Raum, wenn ihr gerade, egal wo ihr seid, das ist aus einer Idee entstanden, also aus Bewusstsein. Die dann, das, was dann eben als Idee von einem Auto oder von Büromöbeln oder wo auch immer ihr den Podcast hört, alles um euch herum ist aus einer Idee entstanden. Ist also sozusagen eingefrorene oder kristallisierte Frequenz oder Idee oder kristallisiertes Bewusstsein oder eingefrorenes Bewusstsein. Und dann macht das total Sinn. Und ich glaube, dass das eine sehr gesunde Haltung ist, zu sagen, oh, wir gehen von dieser Allverbundenheit aus, weil wir das ja ökologisch auch immer mehr merken, wie verbunden wir sind. Dass eben das schon einen Unterschied macht, was am anderen Ende der Welt passiert, dass das Ketten sind, dass der Golfstrom die ganze Erde verändert. Diese El Niño oder La Niña Phänomene, die merken wir hier auch. Also wir merken immer mehr, dass das All verbunden ist und dass nichts Lokales da ist, also nichts voneinander getrennt ist, sondern dass das was sehr Verbundenes und sehr Globales ist alles. Und so auch Bewusstsein. Und auch Princeton hat ja diese Peer-Studien lange gemacht oder macht sie immer noch. Die messen mit REG-Geräten, die messen tatsächlich das kollektive Bewusstsein und die messen eben auch, was liest sich aus oder was kann man sehen, welche Ereignisse machen eine Veränderung in diesem kollektiven Bewusstsein und welche nicht. Also es gibt Ereignisse, weltweite Ereignisse, die tatsächlich eine Veränderung in diesem kollektiven Bewusstsein messbar machen. Der Tod von Lady Diana war zum Beispiel so ein Punkt und 9/11 war auch ein weiterer Punkt. Da hat man ganz deutlich einen Ausschlag gesehen, also eine Veränderung in dem elektromagnetischen Feld. Das Zweite, worüber ich noch kurz sprechen möchte, ist eine wunderschöne Antwort von einem der Studienteilnehmer. Und einer dieser jungen Menschen wurde, also ich glaube, sie haben viele gefragt, was für sie Liebe heißt. Weil das tatsächlich ein Begriff war, um den alles gekreist ist. Also ich fand das sehr, sehr spannend und auch sehr berührend, dass Liebe so oft vorkam. Einer hat gesagt, er sei Wake Love, also erwachte Liebe. Und Liebe war ein ganz, ganz häufiger eine Gemeinsamkeit bei fast allen. Dass zum einen diese Verbindung mit Menschen bestand, wo eine liebevolle Verbindung da war. Also dass Liebe offensichtlich dieses verbindende Element war von den jungen Menschen, sodass sie eben sozusagen sich verbinden konnten mit dem Geist von jemandem anderen. Und sie wurden aber auch nach ihrer Definition von Liebe gefragt. Und das fand ich sehr schön. Sie sagte, dass es immer und immer wieder geantwortet wurde von ganz verschiedenen von diesen Kindern und Jugendlichen, dass Liebe, Definition von Liebe ist, alles, was verbindet. Everything that unifies. Das war die Definition. Und ich habe mal drüber nachgedacht und habe gedacht, das ist eine wunderbare Definition von Liebe. Alles, was verbindet. Das ist Liebe. Also gar nichts Romantisches oder gar nichts Verklärtes oder gar nichts irgendwie Seltsames oder Unerklärliches, sondern alles, was verbindet. Und das weist dann zum Dritten, was ich noch kurz mit euch besprechen möchte heute hin, nämlich diesen neuen Menschen. Ich finde es sehr schön, dass Liebe das Gemeinsame ist. Oder ich sage ja immer, dass mein Universum zumindest aus Liebe und Bewusstsein besteht. Also dass die kleinsten Teile für mich, also Bewusstseinsteile, Liebe und Bewusstsein sind, die kleinsten Bausteine. Und ich finde es sehr schön, dass es jetzt hier genau zusammenkommt. Liebe ist alles, was verbindet, und dieses kollektive Consciousness verbindet uns alle. Und es scheint leichter zu sein, wenn man liebt, anzudocken an das Feld. Also auch ganz praktisch für uns, wenn wir sagen, ich möchte mehr aus dem Feld lesen können, ich möchte gerne mehr kommunizieren können, vielleicht auch telepathisch kommunizieren können. Dann scheint Liebe eine wichtige Voraussetzung dafür zu sein oder ein wichtiger Bestandteil, eine Zutat, eine ganz, ganz wichtige, eine zentrale. Liebe öffnet offensichtlich unsere Kanäle, Liebe öffnet unsere Verbindung oder Liebe verbindet. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber auf dieser tiefen Ebene ist es was Großes. Das heißt, wenn ihr eure Sinne mehr öffnen wollt, wenn ihr die Hellsinne ein bisschen öffnen wollt, wenn ihr tatsächlich von Herz zu Herz kommunizieren möchtet und nicht mal mehr so sehr von Geist zu Geist oder von Persönlichkeit zu Persönlichkeit mit all diesen Filtern und Verzerrungen und diesem Flüsterpost-Effekt, den wir da immer haben, sondern so direkt von Herz zu Herz oder von Selbst zu Selbst, von Seele zu Seele, dann scheint Liebe ein wichtiger Bestandteil zu sein. Also sich freundlich auszurichten auf jemanden oder etwas. Und dann ist dann viel offenere Verbindung da, viel leichtere Verbindung. Weil diese Kinder das zum Teil eben nicht bei jedem Menschen konnten, sondern bei ein oder zwei Bezugspersonen. Da scheint der Kanal offen gewesen zu sein. Und das weist eben auch auf diese möglicherweise anstehenden physiologischen Veränderungen hin, die jetzt offensichtlich anfangen. Jetzt ist das nicht so, dass ich glaube, dass eine Ataxie oder ein Autismus das ist, wohin wir uns entwickeln werden, weil es einfach wirklich auch eine schwere, den Alltag sehr, sehr einschränkt, die Lebensqualität, glaube ich, auch sehr einschränkt, auch für alle, auch für die Eltern, die wirklich da ja, Krieger der Liebe sind, glaube ich, für die Kinder, um zu gucken, die Krankenkasse, dass die Kinder wirklich eine Förderung bekommen und alles, was sie brauchen. Also das ist nicht einfach, das ist, glaube ich, eine unglaublich belastende Situation für alle. Aber dass diese Fähigkeit, dass das sozusagen Vorboten oder Pioniere dafür sind, eben dass Körper und Geist nicht mehr so verbunden sind. Ich glaube nicht, dass es dahin gehen wird. Also ich glaube, dass es tatsächlich dahin gehen wird, dass der Körper leichter werden wird. Also lichtvoller, etwas heller, also etwas leichter schwingt, schneller schwingt. Also dass wir den Körper eben als Team wahrnehmen. Nicht als Last, sondern eben als Bereicherung. Aber dass das einfach Vorboten sind, eventuell für diese neue Entwicklung zu sagen, okay, wir kommunizieren in Zukunft mehr telepathisch. Das hätte sehr, sehr viele Vorteile. Das hätte die Vorteile, dass das Lügen nicht mehr, keinen Sinn mehr macht, dass es sehr viel ehrlicher wäre überall. Da müssen wir uns sicher dran gewöhnen, aber dass das alles sehr viel ehrlicher wäre, dass es viel direkter ist. Wir brauchen dann kein Handy mehr, wir brauchen kein Telefon mehr, wir brauchen kein Zoom mehr, sondern es ist halt ein direktes Anfunken von jemand und eine Übertragung. Und ich habe immer so das Gefühl, natürlich, das ist das Normale. Also ich habe offensichtlich auch noch ein bisschen Erinnerung eben als Darcy daran, dass das das Normale ist und dass ich das sehr mühsam und schwerfällig finde hier, dieses über Sprache zu kommunizieren. Also dass es dahin eben eher gehen wird, zu sagen, okay, eine direkte Kommunikation. Also es ist viel direkter, es ist ehrlicher, aber offensichtlich scheint eine wichtige Voraussetzung dafür mehr Liebe zu sein. Klar, nur das ist einfach, das ist schwierig, wenn wir hasserfüllt sind, dann wollen wir das auch nicht, weil wir auch nicht wollen, dass jemand uns hinter die Stirn schaut. Je mehr wir uns aber entwickeln Richtung höhere Schwingung, also mehr Verbundenheit, mehr Liebe, mehr ich bin groß und du bist groß, desto gewünschter kann das dann auch sein, dass wir sagen, okay, es ist gut, dass andere meinen Gedanken lesen können, dann ist das eine direkte Kommunikation. Und ich die Gedanken von jemand anderem. Und wenn wir uns das mal vorstellen, wenn die Basis Liebe ist und wir das könnten, da würde sich ganz viel verändern. Kein Betrug mehr oder wenig, ist kaum noch möglich, jemanden zu betrügen, wenn man außenfreundlich ist und sagt, das ist eine super Anlage und Krypto und so weiter. Und hinterm Kopf ist dann eben so dieses, ja schön, ich weiß genau, dass das in 2 Wochen eben so eine Rücksetzbewegung haben wird oder was auch immer. Wenn das alles nicht mehr ginge, einfach, weil wir die Aura und die Gedanken und die Frequenz von jemand lesen können. Also ich glaube, wir müssen uns ja mega dran gewöhnen, weil wir das eben Jahrhunderte, Jahrtausende lang eben nicht konnten oder vergessen haben oder was auch immer. Wir müssen uns dran gewöhnen, aber dann, glaube ich, wäre es sehr viel einfacher und sehr viel besser von der Lebensqualität für uns alle. Und dann wären wir wirklich eben ein Feld. Ja, das wollte ich euch kurz zu den Telepathy-Tapes sagen. Also ganz, ganz spannend. Also gerne teilen, gerne liken, gerne kommentieren, gerne abonnieren. Ich bin gespannt, schreibt es doch gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen mit Alltagstelepathie sind und wie ihr diese Definition von Liebe findet und ob das neu für euch war oder ist, oder ist das eher vertraut, und wir sind einfach nur froh, dass es inzwischen jetzt so insgesamt auch eine größere Reichweite hat und eben nicht so ein bisschen unsere Nische bleibt, dieses Wissen, weil es was Gutes ist, was auch auf eine neue oder auf die Entwicklung von uns, glaube ich, auch hinweist. Und dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder. Und wie gesagt, schaut gerne mal rein, die Benachrichtigung für den Livestream. Ich muss noch einen guten Tag finden und dann machen wir zusammen einen Intentionskreis für all diese wunderschönen Visionen, die wir alle für unser Leben haben. Denkt dran, immer wenn wir in die Zukunft denken, verändern wir sie. Und lasst uns zusammen das in eine gute Richtung verändern, in eine Richtung, die ganz viel Lebensqualität für alle hat. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.